Bevor ich mit der Predigt anfange, habe ich eine kleine Umfrage für euch. Wer von euch hier im Raum hat gemerkt, dass diese kleine Lampe da hinter der Bühne an ist? Okay, es sind einige und ich weiß aus anderen Gesprächen, dass es manche während des Gottesdienstes ziemlich nervt, wenn sie die ganze Zeit an- und ausgeht. Darum mache ich sie jetzt mal aus. Damit kann ich zumindest eine Störquelle für eure Konzentration schon mal abschalten. Die Warteschlange wird immer länger und länger. Schon seit Feierabend finden sich nach und nach mehr Menschen in dieser Schlange ein. Und durch die ganze Nacht hindurch, man kann es kaum glauben, werden es immer mehr und mehr. Und das, obwohl die Dezemberkälte allen schon richtig tief in den Knochen drinsteckt. Sie sind ausgerüstet mit Decken, literweise Tee, Taschenwärmern, alles, was man braucht, um so eine Wartezeit mitten in einer Dezembernacht zu überbrücken und zu überstehen. Und alle fiebern sehnsüchtig dem nächsten Morgen entgegen. Denn dann ist es soweit. Manche haben sogar schon 48 Stunden vorher ein Zelt aufgeschlagen, um ihren Standpunkt in dieser Schlange zu markieren und den besten Platz zu sichern. Und an dem erwarteten Morgen ist die Schlange schon mehrere hundert Meter lang und erstreckt sich über die angrenzenden Straßen. Worum geht es hier? Yes, sehr gut. Es geht nicht um das Warten auf die Geburt Jesu, natürlich nicht, sondern um das neue iPhone vor ein paar Jahren. Die Adventszeit erinnert uns jedes Jahr daran, dass es noch eine andere Warteschlange gibt. Und in dieser Warteschlange stehen alle Christen. Wir stehen dort an. Und das ist die größte und längste Warteschlange, die es jemals gegeben hat. Denn hier stehen die Leute nicht erst seit 48 Stunden an, sondern schon seit 2000 Jahren steht diese Schlange an und wartet. Und jedes Jahr im Dezember wird uns diese Tatsache neu vor Augen gehalten. Die Apple-Jünger, wenn ich sie mal so nennen darf, haben sich richtig gut auf diese Wartezeit eingerichtet. Vorbereitet mit Decken, Zelt, Tee, Taschenwärmern, was auch immer, um diese Zeit in dieser Nacht gut zu überbrücken, damit sie mit zu den Ersten gehören, die in den Store reingehen können. Wie können wir uns als Jesus-Jünger in unserer Wartezeit darauf vorbereiten, bis es soweit ist? Und obwohl Jesus nie direkt gefragt wurde, wie das funktioniert, wie wir das als Christen machen sollen, kommt er doch an einer Stelle darauf zu sprechen. In einer seiner längsten Reden geht er auf diese Frage, auf dieses Thema ein. Es ist die letzte Rede im Matthäusevangelium. Und die Kommentatoren nennen sie so die Endzeitrede. Und der Ausgangspunkt für diese Rede Jesu war eine Frage der Jünger. Denn als die Jünger gerade Jesus von dem Tempel in Jerusalem vorgeschwärmt haben, wie toll der doch ist, sagt Jesus dann nur Folgendes. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Meine richtig deprimierende Antwort auf das Schwärmen der Jünger. Diese Reaktion hat sie sicherlich überrascht und wahrscheinlich auch sehr tief getroffen, denn der Tempel war für die Israeliten ja die Identifikationsfigur oder das Wahrzeichen in Jerusalem. In dem Moment ist ihnen wahrscheinlich einfach die Sprache verschlagen, aber bei nächster Gelegenheit greifen sie das wieder auf. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wir deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen. Das ist die Frage, die die Jünger ihm stellen, bevor Jesus dann ansetzt zu seiner sogenannten Endzeitrede. Und die Jünger, die wollen hier eigentlich zwei Sachen wissen. Die erste Frage, die sie stellen, ist, wann wird das alles eigentlich passieren? Und wir merken, ohne dass uns wahrscheinlich etwas Kontext des Gespräches in der Situation bekannt ist, wir merken, dass für die Jünger die Zerstörung des Tempels gleich in den gleichen Zeitraum fällt wie das Ende der Welt. Vielleicht dachten sie auch, wenn der Tempel, unser Tempel, der Tempel des einzigen lebendigen Gottes kaputt gemacht wird, dann muss das Ende der Welt da sein. Das wissen wir nicht ganz genau, aber wir sehen, dass sich daran dann direkt die zweite Frage anschließt. Woran kann man denn erkennen, dass es dann soweit ist, dass all das passiert, was Jesus da so anzeichnet, andeutet? Und diese beiden Fragen veranlassen Jesus dann dazu, zu einer der längsten Reden, die er gehalten hat, die uns zumindest so überliefert sind in den Evangelien. Nur die Bergpredigt ist länger als diese Rede über das Ende der Welt. Und im ersten Drittel dieser Predigt, nur im ersten Drittel könnte man sagen, beantwortet Jesus diese beiden Fragen. Um es mal kurz zu machen, weil das nicht Thema der Predigt ist, die erste Frage beantwortet er eigentlich damit, dass er sagt, niemand weiß, wann es soweit ist. Nur Gott kennt den Zeitpunkt. Niemand weiß, wann es soweit ist. Aber, und das ist dann auch die Antwort auf die zweite Frage der Jünger, es wird Anzeichen geben, die diesem Ende, das er ankündigt, vorausgehen wird. Und diese Zeichen nennt er auch. Es sind Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung. Aber, und damit relativiert er dieses Anzeichen wieder, Jesus sagt an der Stelle auch, diese Anzeichen, die sind so wiederkehrend wie, und dann vergleicht er das mit Geburtswehen. Und jeder, der in Biologie aufgepasst hat oder mal im Kreißsaal dabei war, weiß, die werden immer stärker, aber sie kehren leider wieder. Und genau so ist das auch bei diesen Anzeichen. Sie kehren immer wieder, es ist quasi ein Kreis, der sich immer wiederholt, aber dabei intensiver wird. Daher sind diese Anhaltspunkte, die Zeitpunkte, wann es soweit ist, auch nur relativ und keine genauen Zeitmarker. Jesus verwendet aber nur ein Drittel seiner Rede, um diese zwei Fragen zu beantworten. Und daran können wir als aufmerksame Leser erkennen, dass es ihm eigentlich bei dieser Frage noch um mehr geht, als nur um diese zwei Fragen. Wenn sie schon anfangen, über dieses Thema zu reden, hat Jesus noch einen ganz anderen Punkt parat, den er seinen Jüngern bei dieser Gelegenheit mitgeben möchte. Er will noch mehr zu diesem Themenkomplex sagen. Und wenn man die Rede in Matthäus 24 und Matthäus 25 genau liest, dann merkt man, dass er vorhatte, durch diese Predigt auch einen später weit verbreiteten Irrtum vorzubeugen. Denn wir wissen an dieser Stelle und auch aus den Briefen, dass die Jünger erwartet haben, dass dieses Ende der Welt, danach, wonach sie gerade fragen, dass sie erwartet haben, dass das kurz bevorsteht. Sie haben das Ende der Welt in naher Zukunft erwartet, zu ihrer Lebzeit. Aber Jesus baut in seine Rede mehrmals den Hinweis ein, dass es noch etwas länger dauern könnte. Niemand hätte damals gedacht, dass es noch 2000 Jahre und wer weiß, wie viele noch dazu dauern wird. Aber Jesus gibt zumindest den Hinweis, dass es noch lange dauern wird. Und darum, und da bin ich sicher, dass das eine Intention von Jesus' Rede war, darum will er ihnen zeigen, wie sie diese Wartezeit gut überstehen können. Und ich bin mir sicher, dass er damals zu den Jüngern geredet hat, aber genauso alle Christen vor Augen hatte, die in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden noch mit genau dieser selben Frage beschäftigt sein werden. Es geht Jesus im Rest der Predigt genau darum, wie sollen wir uns als seine Nachfolger in dieser Zwischenzeit zwischen seinem Tod, seiner Himmelfahrt und seiner Rückkehr, wann auch immer die sein wird, verhalten? Und wie können wir uns darauf vorbereiten? Worauf kommt es an, bis Jesus wiederkommt? Diese Fragen greift Jesus auf und will sie beantworten. Und wir wissen, zumindest wenn ihr die Evangelien schon mal gelesen habt, da wissen wir, dass Jesus ein Geschichtenerzähler war. Er hat oft auf Fragen oder komplexe Sachverhalte mit einer Geschichte beantwortet. Und genauso macht Jesus es auch hier. Und er gebraucht jetzt aber nicht nur eine Geschichte, sondern gleich drei. Und alle diese drei Geschichten betonen verschiedene Aspekte dieser Wartezeit. Wir können sie uns nicht alle anschauen, darum gucken wir nur in eins dieser Gleichnisse, so heißen sie, hinein. Und Gleichnisse veranschaulichen manchmal komplizierte, manchmal aber auch alltägliche Sachverhalte mit so einer bildhaften Rede. Er spricht also nicht direkt darüber, aber irgendwie doch schon. Und man muss diese Gleichnisse interpretieren und überlegen, was bedeuten sie für uns heute? Aber meistens, und das ist das Gute an den Gleichnissen, meistens sind die deutlichen Bezugspunkte, also die, um die es Jesus geht, ziemlich offensichtlich. Der Predigttext ist etwas länger, also lehnt euch einfach mal zurück, lasst es auf euch wirken oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier vorne mitlesen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Und hier jetzt einer dieser Hinweise, die Jesus platziert. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, nach langer Zeit, und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg, und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und wird mit im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Harte Worte im Neuen Testament. Ist nicht das Alte Testament gewesen, Neues Testament. Und Jesus selbst, der das sagt. Wie eben schon erwähnt, veranschaulichen Gleichnisse wie das hier einen bestimmten Sachverhalt. Und da wir den Kontext der Rede am Anfang ein bisschen beleuchtet haben, ist ja offensichtlich, was das Thema dieses Gleichnisses ist. Jesus hatte ja vorher gesagt, dass er die Erde verlassen wird. Er geht zurück zu seinem Vater, aber er hat auch angekündigt, dass er wiederkommen wird. Versuchen wir also mal, dieses Gleichnis in unsere Zeit heute zu übertragen. Das Allermeiste ist ziemlich simpel. Der Mann, der sein Hab und Gut austeilt in Form von Talenten, ist, ihr dürft antworten, was denkt ihr? Gott, Jesus, genau, im Griechischen steht auch der Mensch und vorher spricht er immer von Menschensohn mit Bezug auf sich. Also es wird offensichtlich, er spricht von sich und er verteilt Talente. Talente ist nicht unbedingt das, was wir heute landläufig damit meinen, sondern Talente waren damals die größte Geldeinheit, die es gab. Und das Verreisen meint seine Auferstehung und Himmelfahrt. Er wird also gehen. Und die Diener, denen er das Geld hinterlässt, sind die Leute, die ihm zuhören, damals wie heute, seine Jünger, seine Nachfolger. Und die Rückkehr des Mannes, was ist damit gemeint? Ein bisschen lauter, ich höre nur Gemurmel. Jesu Wiederkunft, genau das, was an vielen Stellen gesagt wird, Jesus kommt einmal wieder. Also nicht nur Weihnachten, Baby in der Krippe, sondern auch Weltenherrscher am Ende der Zeit. So weit, so klar. Eine Sache ist aber nicht ganz deutlich. Die kann man nicht einfach so übertragen. Was sind diese Talente? Was ist das Geld, diese wertvollen Gegenstände, die der reiche Mann seinen Dienern überlässt? Manche sagen, dass es sich dabei einfach um den Auftrag handelt, den Gott uns, seinen Jüngern, gegeben hat. Am Ende des Matthäusevangeliums finden wir zum Beispiel den großen Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt. Aber das Problem dabei ist, dass wir vorher ja gesehen haben, dass der reiche Mann seinen Dienern diese Talente in unterschiedlich großer Form gegeben hat. Dem einen 5, dem anderen 2, dem dritten eine. Wenn es also dieser Auftrag sein sollte, wie kann das dann funktionieren? Wie kann er einem Jünger etwas mehr von diesem Auftrag geben als einem anderen? Denn der Missionsbefehl, Ende vom Matthäusevangelium, da spricht er ja zu allen Jüngern, die dabei waren. Alle haben diesen gleichen Auftrag bekommen. Also was könnten diese Talente sein, wo Jesus dann auch noch im Gleichnis sagt, dass jeder die Portion erhält, die seinen Fähigkeiten entspricht? Und da gehen die Ausleger dann einen Schritt weiter und sagen, es kann sich nicht nur um den Auftrag handeln, das auch, den bekommen alle in gleicher Weise. Aber was wir auch noch dazu bekommen als Nachfolger Jesu, ist der Heilige Geist. Und mit dem Heiligen Geist ein bestimmtes Maß an Fähigkeiten, an Talenten, an Geistesgaben, wie es dann später in den Briefen heißt. Und Paulus lehrt im Thema Geistesgaben genau das, dass jeder eine eigene Portion an Gaben, Cocktail, sage ich mal, bekommen hat. Da haben wir nicht alle dieselben Gaben bekommen, sondern jeder so, wie der Geist es will, so schreibt es Paulus später. Und das in Kombination mit dem Auftrag, so sind sich die meisten Ausleger einig, ist das, worum es hier in diesem Gleichnis geht. Der reiche Mann, Jesus, verlässt die Erde und hinterlässt seinen Jüngern zwei Sachen. Einmal den Auftrag, geht hin in die ganze Welt und macht zu Jüngern. Aber dann auf der anderen Seite hinterlässt er uns auch seinen Geist. Seine Kraft, die uns zur Verfügung steht und mit deren Gaben des Geistes wir dann diesen Auftrag Zeit unseres Lebens erfüllen sollen. Und indem wir das tun, das ist quasi die Aussage von dem Gleichnis, indem wir das tun, bereiten wir uns auf die Rückkehr von Jesus vor. Er wird zurückkommen und wird dann quasi schauen, was machen meine Jünger zu dem Zeitpunkt, an dem ich zurückkomme. Und im Gleichnis ist es dann ja irgendwann soweit. Nach langer, langer Zeit kommt der reiche Mann zurück. Und Jesus stellt das so vor, dass er dann quasi mit jedem Diener ein Einzelgespräch führt. Jahresgespräch, wie wir es vielleicht aus dem Job kennen oder wie auch immer. Jesus ruft jeden Einzelnen zu sich. Und das Gespräch verläuft dann immer nach demselben Muster. Ich lese es einfach nochmal vor. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Und dann, nachdem der Knecht das sagt, erfolgt immer die Antwort Jesu. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und dann das 2. Einzelgespräch. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Und jetzt wieder die Antwort Jesu. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Jesus hat das Gleichnis, glaube ich, ganz bewusst sehr redundant formuliert. Zum einen konnten sich die Leute das damals dann viel besser einprägen und merken, aber zum anderen werden dann auch die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten viel leichter deutlich. Und daran erkennen wir jetzt 2 Sachen, die Jesus mit den Jüngern mitgeben will. Zum einen ist es, dass sie die gleiche Belohnung bekommen. Die Diener bekommen die gleiche Belohnung. Zumindest die ersten beiden, die ich gerade vorgelesen habe. Denn wenn wir uns die Worte nochmal, ihr könnt es gerne zu Hause nachlesen, wenn wir uns die Worte oder die Antwort Jesu an diese ersten 2 Diener nochmal durchlesen, werden wir sehen, dass es exakt derselbe Wortlaut ist. Der 2 Talente zusätzlich gewonnen hat und der 5 Talente zusätzlich gewonnen hat, bekommen wortwörtlich dieselbe Antwort zu hören. Jesus sagt ihnen, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und daraus können wir als Leser schlussfolgern, dass es Jesus nicht um die Ergebnisse geht. 5, 2 wären es 1 oder 3. Es geht Jesus nicht um die Ergebnisse. Wer ein effizienteres Christenleben hat, ist am Ende dann eben nicht der bessere Christ. Das wird ganz klar. Diesem Irrtum will Jesus vorbeugen. Beide Männer bekommen zunächst ein Lob ausgesprochen. Sehr gut. Du bist ein treuer und tüchtiger Diener. Und dann, direkt im nächsten Satz, bekommen beide dieselbe Belohnung zugesagt. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und damit ist dieses ewige Leben, das nie endende Leben gemeint, das wir mit Gott in seiner neuen Welt antreten werden. Alle beide bekommen dasselbe zu hören, dieselbe Belohnung und dasselbe Lob. Und das ist wichtig. Denn wenn wir das Gleichnis am Anfang lesen und da einfach so drüber hinweggehen, dann könnte man meinen, bei der Vergabe der Talente, dass es doch irgendwie nicht fair ist. Der eine bekommt 5, der andere 2, der dritte sogar nur 1. Die 3 Männer haben damit doch nicht dieselben Voraussetzungen. Das stimmt. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, in die heutige Zeit, dann könnte man vielleicht schnell sowas sagen wie, die Voraussetzungen von meinem Nachbarn, von meinem Freund, von den Leuten in meinem Hauskreis sind andere. Ist doch klar, dass ihr Leben besser oder leichter oder was auch immer funktioniert. Hätte meine Freundin nur denselben Mann wie ich, dann wäre ihr Leben nicht mehr so perfekt. Oder könnte ich so gut singen wie XY, dann würden mich viel mehr Leute in der Gemeinde kennen, dann hätte ich mehr Freunde. Oder hätte ich nur diesen guten Job oder das tolle Gehalt wie mein Nachbar, dann wäre ich natürlich auch glücklicher und zufriedener. Das könnte man aus diesem Gleichnis schlussfolgern. Aber dann muss man auch wirklich zu Ende denken und alles beachten, was drinsteht. Das könnte sein. Wir werden es nie erfahren. Wir haben nur ein Leben. Wir können nicht zurückspulen. Was Jesus aber zu solchen Überlegungen sagen würde, ist Folgendes. Egal wie begabt du bist, egal wie viele Freunde du hast, egal wie hoch dein Einkommen ist, darum geht es mir nicht und darum sollte es dir auch nicht gehen. Das ist ein Gedanke, den Jesus mitgibt. Und am Ende, das ist das Wichtigste, werden alle dann dasselbe hören. Genauso wie die ersten zwei Diener. Wir werden dann hören, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Das ist die Antwort, die alle dann am Ende genauso hören, die wie diese zwei Diener einfach treu ihrem Auftrag mit den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, nachgekommen sind. Egal, was dabei rausgekommen ist. Und damit sind wir dann auch bei dem zweiten Punkt, den wir hier mitnehmen können. Es geht nicht um Ergebnisse, sondern um Treue. Und das, wenn ihr alles vergesst aus dieser Predigt, dann nehmt diesen Satz mit. Es geht nicht um Ergebnisse, sondern um Treue. Dieses kleine Wörtchen treu kommt in dem Antwortsatz des reichen Mannes gleich zweimal vor. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Und dann danach, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum, und dann geht's weiter. Unabhängig davon, welche Voraussetzungen du hast, welche Fähigkeiten du hast oder in welchen Umständen du dein Leben führen musstest, durftest, wie auch immer du es ausdrücken willst, es geht nicht darum, wie viel du daraus machst. Das ist für manche eine Warnung. Für manche Trost, für andere einfach nur Erinnerung. Es geht nicht darum, wie viel du daraus machst. Das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Es geht Jesus nur darum, dass du ihm und seinem Auftrag treu bist. Das ist das, was Jesus mit diesem Gleichnis und der ganzen Endzeitrede seinen Jüngern mitgeben will. Er bereitet sie darauf vor, dass seine Rückkehr noch sehr lange dauern wird, ihr ganzes restliches Leben lang. Und der Punkt, den er ihnen dafür mitgibt, ist genau das. Es geht nicht darum, was du alles rausholst. Lieber Petrus, es geht nicht darum, wie vorlaut du bist, wie viele Gemeinden du gründest. Lieber Paulus, es geht nicht darum, wie viele Missionsreisen du machst. Und lieber XY, lieber du, der du hier bist, es geht bei dir auch nicht darum, wie viel du aus deinem Leben machst oder rausholst. Es geht nur darum, dass wir als Nachfolger Jesu ihm und seinem Auftrag treu sind. Und wenn dann am Ende 5 Talente dabei rausspringen, dann wirst du hören, sehr gut. Und wenn am Ende 2 Talente rausspringen, wirst du hören, sehr gut. Und wenn es auch nur 1 Talent wäre, wirst du am Ende auch hören. Sehr gut. Denn das ist dieselbe Antwort, die Jesus jedem treuen Diener gibt. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Komm herein zu meinem Fest. Das werden alle hören, die seinem Auftrag mit den Fähigkeiten, die er uns anvertraut hat, treu geblieben sind. Jesus sagt also, dass in dieser Wartezeit das, worum es geht, das ist, dass wir einen Auftrag bekommen haben und jeder von uns bestimmte Fähigkeiten, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und bei dem einen sind es vielleicht die Stärken, Menschen zum Beispiel in einem Gespräch von Jesus zu begeistern. Und da schauen andere dann manchmal drauf und denken, ach, könnte ich das auch nur. Dann würde ich viel öfter mit Leuten reden, die noch nicht an Jesus glauben. Bei einem anderen ist es vielleicht die Fähigkeit, das Zuhause, die Gemeinde oder was auch immer so einzurichten, dass alle, die reinkommen, sich sofort wohlfühlen und gerne wiederkommen. Eine sehr gute Fähigkeit. Und wieder andere haben vielleicht die Fähigkeit, geistliche Wahrheiten so zu erklären, dass andere sie verstehen, innerlich gestärkt werden und wachsen können. Auch eine sehr wichtige Gabe. All diese Fähigkeiten sollten zusammenkommen. Sie gehören zusammen. Sie werden zusammen gemeinsam gebraucht, um den Auftrag erfüllen zu können, den Jesus dir und uns als Gemeinde gegeben hat. Und dabei geht es nicht darum, wie groß ist eigentlich mein persönlicher Anteil daran. Wie groß ist mein Anteil daran, dass die Gemeinde so funktioniert, wie sie funktioniert, dass unsere Familie so funktioniert, wie sie funktioniert, wo auch immer du deinen Platz in erster Linie verortest. Es geht darum, dass jeder seine Fähigkeiten einbringt und Gott das Ganze dann gebraucht, um seinen Auftrag voranzutreiben. Und wenn wir das tun, treu, so wie die zwei ersten Diener, dann wird jeder von uns am Ende dieses sehr gut hören. Und jeder von uns bekommt dann die Belohnung, dass wir reinkommen dürfen zum Freudenfest unseres Herrn Jesus. Das heißt aber nicht, dass wir denken müssten, dass es immer leicht ist, ohne Anstrengung und dass keine Widerstände auftreten. Nein, das sagt Jesus nirgendwo in diesem Gleichnis. Und wir können davon ausgehen, dass die ersten zwei Diener, dass ihnen ihre Talente nicht einfach so in den Schoß gefallen sind und als der Herr dann zurückkam, einfach präsentieren konnten, was ihnen zugefallen ist. Nein, sie mussten sich anstrengen. Sie mussten wahrscheinlich jeden Tag neu ihre Fähigkeiten einsetzen, um diese Talente zu vermehren. Und sie erlebten bestimmt auch Rückschläge, haben sicherlich auch Fehler gemacht. Aber das gehört dazu. Bei all den Problemen kommt es darauf an, dass wir weitermachen, dass wir dem Auftrag treu bleiben, den Jesus uns gegeben hat. Dann hat all das, was Jesus am Ende zu diesem dritten Diener sagt, für uns keine Bedeutung. Das ist der Trost, die Hoffnung oder das, worauf wir uns stellen dürfen. Aber dieser letzte Teil, und erstaunlich ist, dass der Redeanteil zum dritten Knecht der größte ist. Dieser dritte Teil gehört genauso zum Gleichnis dazu wie die anderen. Und darum dürfen wir sie nicht unter den Tisch fallen lassen und sagen, ach, der liebe Gott. Nein, der liebe Gott sagt genau das, was wir hier gerade gelesen haben. Jesus ist derjenige, der hier spricht. Und wenn wir meinen, unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten, unsere eigenen Ziele einfach nur verfolgen zu dürfen, dann rate ich dir, diesen Teil nochmal genau zu lesen. Denn das ist die Warnung, die Jesus an all die Menschen ausspricht, die so das Leben gestalten. Jesus hat also diese Geschichte erzählt, und ich hoffe, das ist klar, dass die Jünger wissen, wie sie diese Zwischenzeit, diese Wartezeit, diesen bis zum Advent, wie sie diese Zeit gestalten können. Und die Frage an uns ist, was nehmen wir daraus mit? Was nimmst du daraus für dich mit? Wir stehen in dieser Schlange und warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Auch wir wissen nicht, wann er kommt. Vielleicht zu deiner Lebzeit, vielleicht erst in 2000 Jahren. Das können wir nicht wissen. Jesus sagt ja, nur Gott kennt den Zeitpunkt. Die Frage, die Jesus aber dann mitgibt, ist, wie gestaltest du diese Wartezeit bis zur Rückkehr von Jesus? Wie bereitest du dich auf seine Rückkehr vor? Und wie wird er dich vorfinden, wenn er dann plötzlich vor der Tür steht und anklopft? Bist du tüchtig und treu, so wie er es zu den ersten zwei Dienern sagt? Oder hat dein Leben vielleicht all das verbuddelt, was wir gerade gehört haben? Du weißt gar nichts von dem Auftrag, du kennst deine Fähigkeiten nicht genau. Dann ist dieser Text heute eine Einladung, Erinnerung, Tritt in den Hintern, was auch immer du gerade brauchst für dich, um nochmal zu prüfen, an welcher Stelle stehe ich gerade. Wie willst du deine Wartezeit bis Jesu Rückkehr gestalten? Am Anfang haben wir gesehen, wie die Apple-Jünger sich vorbereitet haben, um dieses eine Telefon zu bekommen. Verrückt. Aber wenn die das sogar für so ein kleines Ding machen, wie viel mehr müsste das für uns als Christen ein Ansporn sein, uns darauf vorzubereiten, dass Jesus, der Schöpfer des Universums, wiederkommt und dann mit uns Einzelgespräche führen wird. Johann Sebastian Bach, und damit schließe ich ab. Johann Sebastian Bach war, wer sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, mag es nicht glauben, Zeit seines Lebens nicht berühmt. Die Leute haben ihn nicht gekannt, außer die, die natürlich in seiner Kirche waren, die mit ihm zu tun hatten. Aber er ging nie auf Tourneen, hatte keine großen Konzerte, wo er alle Säle auf der Welt gefüllt hat. Die allermeisten seiner heute weltberühmten Stücke hat er einfach in seinem Alltag komponiert, als Kirchenmusiker. Die einen Stücke hat er vielleicht für seinen Musikunterricht komponiert, mit vielen Musikern, die total unfähig waren, seine Stücke zu spielen. Andere Lieder hat er für den nächsten Gottesdienst geschrieben, wo gar nicht so viele Leute saßen und diese Stücke auch nicht wirklich gut singen konnten. Und er komponierte meist unter Zeitdruck und häufig spät in der Nacht, weil er so viele andere Aufgaben zu tun hatte. Aber trotz dieser nachteiligen Umstände, könnte man sagen, trotzdem hat er unter fast alle seine Partituren 3 Buchstaben geschrieben. S-D-G. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Und das finde ich total beeindruckend. Er hat seine Fähigkeiten eingesetzt, bei Nacht, bei Tag, für unmusikalische Schüler, für nicht gut singende Gemeinde, weil er mit dieser Haltung dran ging: Ich mache das für meinen Gott. Mein Auftrag auf dieser Erde ist genau das. Und darum mache ich das so, als ob Jesus schon da wäre und mir zuschaut und zuhört. Und diese Haltung möchte Jesus uns durch das Gleichnis mitgeben. Gestalte dein Leben so, als wäre Jesus schon da und schaut dir zu. Dann wird es viel, viel leichter sein, treu und fleißig zu sein. Denn die Hoffnung, die wir als Christen auf Jesu Rückkehr haben, die ist sicher. Die steht so fest wie das Amen in der Kirche. Amen.